Deutschlandfunk. Der Tag.
Ich glaube, drüber nicht zu sprechen, hilft am Ende nur den Tätern. Drüber zu reden, hilft den Betroffenen.
Das ist die Stimme von Gitta Schwarz. Mehr als 30 Jahre ist es her, dass sie sexualisierte Gewalt durch ihren Reitlehrer erfahren hat. Aber bis heute kann sie die Nähe zu Pferden nicht ertragen, kann sie ihren Geruch nicht ertragen. Und im Sattel hat sie nie wieder gesessen seit damals. Das ist nur eine Geschichte von vielen, zusammengetragen in der bisher größten Untersuchung zum Thema sexuelle Gewalt im Sport im Auftrag der Unabhängigen Kommission der Bundesregierung. Mehr dazu hören wir gleich von meiner Kollegin Andrea Schültke, die sich schon seit mehr als 10 Jahren mit diesem Thema beschäftigt und die auch ganz genau weiß, was jetzt zu tun wäre. Außerdem rekonstruieren wir den Aufreger dieses Tages: Copyright Friedrich Merz, Bundesvorsitzender der CDU und Fraktionschef der Union im Bundestag.
Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland, zurück in die Ukraine.
Der Tag hier im Deutschlandfunk an diesem Dienstag, dem 27. September 2022. Ich bin Jasper Barenberg. Sport und Sportvereine, das ist Spaß, das ist Bewegung und das ist natürlich auch gut für die Gesundheit. Gilt für alle, gilt vielleicht besonders für Kinder und für Jugendliche. Schließlich sind 3/4 aller Mädchen und mehr als 80% aller Jungen im Alter zwischen 9 und 18 Jahren sportlich aktiv, viele davon im Verein. Aber es gibt eben auch die andere Seite, psychische, physische und sexuelle Gewalt im Sport. Für die Sportsoziologin Bettina Rulfus von der Sporthochschule Köln ist das etwas, das viele immer noch nicht richtig wahrhaben wollen.
Es geht hier um schwere sexuelle Gewalt, die Kindern im Sport angetan wurde. Häufig eben in Form von Vergewaltigungen, sexuellen Übergriffen, die mehrfach stattgefunden haben, auch zum Teil über lange Zeiträume und die von Erwachsenen in Positionen des Sports, meistens im Sportverein, zum Beispiel als Trainer ausgeübt wurde. Und diese Gewalterfahrungen belasten die Betroffenen ein Leben lang. Sie wiegen sehr schwer.
Bettina Rulfus hat die bisher umfassendste Studie dazu geleitet, aber was heißt das eigentlich, die umfassendste Studie? Das hat mir meine Kollegin Andrea Schültke erzählt.
Das bedeutet, dass dieses Mal 72 Betroffene ihre ganz persönliche Lebens- oder Überlebensgeschichte mit dem Thema sexualisierte Gewalt oder sexueller Missbrauch im Sport erzählt haben. Die Studien, die es bisher gab, die auch maßgeblich Bettina Rulofs mitgemacht hat, das waren Online-Befragungen von Menschen im Sport. Und da konnte man dann ja irgendwelche Häkchen machen oder irgendetwas ankreuzen. Aber das, was heute veröffentlicht wurde, hat eben eine ganz andere Qualität. Da haben sich eben Menschen bei der Aufarbeitungskommission gemeldet und dort in teilweise stundenlangen persönlichen Gesprächen oder auch schriftlich ihre ganz persönliche Geschichte über Gewalterfahrungen im Sport erzählt.
Und hast du da besonders eindrückliche Beispiele im Kopf oder Beispiele für Opfer, an denen man besonders gut nachvollziehen kann, was das Problem ist und wo dieses Problem auftaucht?
Also ich recherchiere zu dem Thema ja schon 12 Jahre inzwischen und ich habe natürlich mit ganz, ganz vielen Betroffenen sprechen können. Und manche von denen kommen auch in der Studie vor. Ja, da gibt's ganz verschiedene Dinge. Viele sagen, wir haben versucht, das jemandem mitzuteilen, aber uns wurde nicht geglaubt. Oder zum Beispiel meine Eltern haben mir nicht geglaubt und die fanden den Trainer dann ganz toll und haben gesagt, sowas macht er doch nicht. Das ist doch ein total netter Mensch. Also das bildest du dir alles nur ein zum Beispiel. Und das war ganz, ganz schockierend für die Betroffenen, dass die nicht mal bei ihren eigenen Eltern Rückhalt finden konnten. Und was auch vielen dieser Geschichten gemeinsam ist, ist, dass die Übergriffe eben nicht von jetzt auf gleich passieren, sondern dass die Täter ganz perfide Strategien entwickelt haben. Also alles langsam anfangen haben lassen mit ja, Berührungen wie zufällig bei einer Hilfestellung, sodass dann das Betroffene verlorene Kind irgendwie sich gar nicht sicher war, war das jetzt oder habe ich mir das nur eingebildet? Solche Dinge werden da übereinstimmend erzählt, eben dass Täter ganz, ganz gezielt vorgehen, um zu ihrem Ziel zu kommen, nämlich wehrlose Kinder, denn das Durchschnittsalter der Betroffenen in der Studie war 11 Jahre, also um da schwerste sexuelle Gewalttaten an diesen Kindern im Sport zu verüben.
Haben wir damit schon eine wichtige Erkenntnis erwähnt, dass es nämlich ein riesengroßes Problem bei diesem ganzen Thema ist, dass die Jungen und Mädchen, dass die Betroffenen oft die Erfahrung machen müssen, dass man ihnen nicht glaubt, dass es manchmal auch eben bagatellisiert oder verschleiert wird?
Das ist eines der ganz großen Probleme dieses großen Themas, dass den Betroffenen nicht geglaubt wird und dass sie dann natürlich auch schweigen, weil sie dann denken, ja, jetzt habe ich es schon so oft jemandem gesagt, aber niemand hilft mir. Also interessiert es auch niemanden und ich muss ganz alleine fertig werden mit diesem großen, großen Problem. Und das hat zum Teil gravierende Folgen auf das spätere Leben, auf die ganze Biografie der Betroffenen. Sie leiden unter großen psychischen Problemen, teilweise auch körperlichen Problemen. Frauen, die zum Beispiel aufgrund der Gewalterfahrung keine Kinder bekommen können, weil sie haben so große Schmerzen erlebt, körperliche und seelische, sodass teilweise ihnen eine Berufsausbildung versagt wurde, weil sie es einfach nicht geschafft haben, körperlich und seelisch das zu bewältigen.
Wir lernen also etwas über das Ausmaß, über die Dimension von sexueller Gewalt im Sport, von den schwerwiegenden Folgen, oft ein Leben lang. Du hast es erwähnt, du beschäftigst dich schon viele Jahre mit diesem Thema. Gibt es andere Erkenntnisse, die wir lernen sollen, lernen müssen aus dieser Studie, die uns auch bei dem Thema weiterbringen?
Die Erkenntnis ist eigentlich, dass man nicht nach vorne blicken kann, ohne in die Vergangenheit zu schauen. Also der organisierte Sport ist sehr mit Prävention beschäftigt, also Ehrenerklärungen von Trainern unterschreiben zu lassen, erweiterte Führungszeugnisse einzusehen, Kinderschutzkonzepte zu entwickeln. Das ist alles schön und gut und ganz, ganz wichtig. Aber diese Konzepte kann ich nur entwickeln, wenn ich weiß, worüber ich rede und wenn ich in die Vergangenheit meines Verbandes, meines Vereins geschaut habe und da geschaut habe, welche Übergriffe, welche Taten sind dort geschehen in der Vergangenheit. Und die muss ich dann analysieren und schauen, wo ist bei mir in dem Verein eine Struktur, die Missbrauch begünstigt. Wie muss ich das ändern? Und erst wenn ich das geschafft habe, bewältigt habe und erkannt habe, dann kann ich auf dieser Grundlage überhaupt Präventionskonzepte aufbauen.
Das heißt, das Erste, um das man sich kümmern müsste, um das sich alle Vereine auch kümmern müssten, ist in jedem Verein nochmal genau hinzuschauen und dafür wiederum, das wäre jetzt meine Frage an dich, braucht man da Ansprechpartnerinnen, Ansprechpartner, denen die Betroffenen vertrauen können und denen sie sich öffnen können?
Das ist so einerseits, aber es gibt viele Vereine oder auch Verbände, die haben solche Vertrauenspersonen, aber denen vertrauen die Betroffenen oft nicht, okay, weil die Betroffenen sagen, das ist die Täterorganisation, in der mir dieses große Leid widerfahren ist. Ich möchte nicht innerhalb des Sports mich melden, sondern ich möchte eine unabhängige Instanz haben mit Expertinnen und Experten, die genau wissen, was Sache ist, wenn ich mich da melde. In den Vereinen oder auch Verbänden, die Ansprechpersonen sind Menschen, teilweise aus dem Vorstand oder Kassenwart oder was weiß ich, die Mitglied des Systems sind. Und denen schenken Betroffene oft kein Vertrauen mehr, weil sie so sehr enttäuscht worden sind von dem System.
Das kann man ja sehr gut nachvollziehen und man kann sich auch vorstellen leicht, dass es Vereine gibt, die dann eben sagen, ach, wir brauchen jetzt irgendjemanden, der dieses Schild angeheftet bekommt und dann ist das möglicherweise gar keine Person, die dafür wirklich qualifiziert ist, sondern die das nur irgendwie jetzt der Form halber auch noch machen soll. Wenn es also kein Weg ist, jetzt in den Vereinen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zu haben. Gibt es denn unabhängige Stellen in ausreichender Zahl, wo sich jungen Mädchen, Sportlerinnen und Sportler melden können?
Also ausreichende Zahl ist wahrscheinlich schon eines der Probleme. Es gibt natürlich die Fachberatungsstellen, die es überall in ganz Deutschland gibt. Beratungsstellen wie Zartbitter, Wildwasser, von Pro Familia. Das sind alles Expertinnen und Experten. Vielleicht jetzt nicht speziell zum Fachgebiet Sport, aber dorthin kann man sich natürlich wenden. Und das, was jetzt neu ist, auch aus diesen ganzen Erfahrungen heraus, ist die erste Anlaufstelle für Betroffene aus dem Spitzensport. Anlauf gegen Gewalt heißt die, hat im Mai die Arbeit aufgenommen. Das ist so eine Stelle, die sich auch Betroffene vorstellen und wünschen. Das ist vom Verein Athleten Deutschland ins Leben gerufen worden. Und jetzt arbeitet aber auch das Bundesinnenministerium an so einer Stelle für Betroffene aus dem Leistungs- und Breitensport. Aber das sind dann natürlich nur in Anführungsstrichen zwei übergeordnete Stellen. Also sowas müsste dann natürlich weiter verbreitet sein. Aber wenn man sich dorthin wendet, dann haben die wiederum Kontakt zu anderen Beratungsstellen in der Fläche, wo die dann Betroffene hin vermitteln können, wenn sie sich denn bei diesen Anlaufstellen melden.
Was wäre denn aus deiner Sicht die ideale Struktur, die dir vorschwebt?
Das ist die Idee eines unabhängigen Zentrums für Safe Sport. Das haben Athletinnen und Athleten vor ungefähr 2 Jahren in die Diskussion eingebracht. Und das soll nach der Vorstellung, wie es jetzt konzeptioniert ist, eine unabhängige, vom Sport unabhängige Institution sein, eine übergeordnete Institution, die diverse Aufgaben hat. Die soll also einmal Athletinnen und Athleten oder Betroffene beraten oder weitervermitteln an Expertinnen und Experten, wenn sie dort anfragen. Dieses Zentrum soll aber auch überprüfen, funktionieren eigentlich die Präventionskonzepte überhaupt? Es soll bei der Aufarbeitung unterstützen und wenn denn ein Fall in einem Verein oder Verband gewesen ist, dann soll es möglichst auch dafür sorgen, dass der Täter sanktioniert werden kann und dass das eben nicht die Sportorganisation machen muss, sondern dass die Sportorganisation sagen kann, wir haben hier jemanden, den wir aus dem Sport entfernen möchten. Du, Zentrum für Safe Sport, setze alle Hebel in Bewegung und schöpfe deine Möglichkeiten aus, dass diesem Menschen die Lizenz entzogen wird, zum Beispiel. Das wären so Dinge, die dieses Zentrum übernehmen sollte. Und das ist auch politisch gewollt, denn die Ampelkoalition hat dieses Zentrum für Safe Sport in den Koalitionsvertrag aufgenommen. Und das ist schon mal ein wichtiger Schritt. Aber sie muss es natürlich auch mit genügend finanziellen Mitteln ausstatten, damit da nicht nur eine Person sitzt, weil die kann diese ganze Arbeit überhaupt nicht alleine bewältigen.
Die politische Unterstützung gibt es für dieses Konzept also schon. Wie steht es denn um Verbände, Vereine, die großen Verbände, Sportverbände in Deutschland? Ziehen die jetzt alle an einem Strang?
Also der organisierte Sport hat einen Dialogprozess gestartet, so hat er das genannt, und hat versucht, alle seine Mitgliedsorganisationen unter einen Hut zu bringen und von denen abzufragen, wie findet ihr denn so ein Zentrum für Safe Sport und was soll das denn können und seid ihr damit einverstanden? Das hat einige Monate gedauert und jetzt vor einigen Wochen ist es zu dem Ergebnis gekommen, ja, wir begrüßen dieses Zentrum für Safe Sport ausdrücklich, aber wir möchten nicht mitbezahlen. Und das ist natürlich der große Punkt. Wenn jemand etwas finanziert, dann ist natürlich die Unabhängigkeit auch immer in Gefahr. Aber hier war es so vorgesehen, dass der Sport einen kleinen Teil mitfinanziert, damit er nicht aus der Verantwortung gelassen wird. Und der Sport hat aber gesagt, nee, wir möchten nicht mitfinanzieren, wir finanzieren lieber Prävention. Und um dieses große Zentrum für Safe Sport, da soll sich doch bitte der Staat kümmern. Und da sind natürlich Betroffene stinksauer, weil die sagen, das geht nicht. Der Sport hat die Pflicht, sich auch an diesem Zentrum finanziell zu beteiligen und kann sich da nicht so einfach rausziehen.
Wie zuversichtlich bist du denn, Andrea, dass dieser Konflikt noch möglichst rasch aus der Welt geschaffen wird, damit es losgehen kann?
Also rasch weiß ich nicht, aber das kam auch heute noch mal bei dieser Pressekonferenz zum Ausdruck, dass von allen möglichen Richtungen Druck auf den Sport ausgeübt werden soll. Also soll auch Druck auf das Bundesinnenministerium ausgeübt werden zum Beispiel. Das ist ja für die Finanzierung des Leistungssports zuständig. Und da wurde gesagt, okay, das BMI steckt so viel Geld in die Förderung von Medaillen, dann muss es eben das Geld umschichten und den Sport verpflichten. Ihr kriegt kein Geld, wenn ihr euch nicht auch finanziell an diesem Zentrum für Safe Sport beteiligt. Und ich glaube, diese Stimmen werden in letzter Zeit immer lauter. Und ich denke, irgendwann wird der organisierte Sport gar nicht anders können, als sich dort auch zu engagieren, finanziell.
Ordentlich Prügel bezieht Friedrich Merz seit gestern Abend, seit der CDU-Vorsitzende in einem Interview mit Bild TV unter anderem über Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gesprochen hat und in diesem Zusammenhang eben von Sozialtourismus. Friedrich Merz hat dann heute auf die vielstimmige Kritik reagiert, hat sich auf Twitter entschuldigt und dort auch geschrieben, er bedauere, das Wort Sozialtourismus verwendet zu haben. Gemeinsam mit Panayotis Gavrilis wollen wir diesen Fall noch einmal etwas genauer in den Blick nehmen und rekapitulieren gewissermaßen. Grüß dich, Panayotis.
Hi, grüß dich, Jasper.
Panayotis, wir wollen erstmal starten, indem wir uns eine etwas längere Passage aus diesem Interview mit Bild TV noch einmal zusammen anhören.
Wir sehen mit großer Besorgnis, dass die Entscheidung der Bundesregierung vom System der Asylbewerberleistung auf das System der Arbeitslosengeld-II-Zahlungen überzugehen im Frühjahr, zu erheblichen Verwerfungen auch bei den Flüchtlingen aus der Ukraine führt. Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland, zurück in die Ukraine.
Mehr als 1,1 Millionen Flüchtlinge insgesamt bisher.
Von denen Stand mittlerweile heute eine größere Zahl sich dieses System zunutze machen. Da haben wir ein Problem, das wird größer. Wir haben im Frühjahr darauf hingewiesen.
So, da hörte man auch noch die Zwischenfrage des Kollegen von Bild TV. Aber jetzt haben wir, glaube ich, einen ganz guten Eindruck, wie das im Kontext sich angehört hat. Denn alle sind natürlich gesprungen auf den Satz, wir haben es mit Fällen von Sozialtourismus zu tun. Wie scharf sind die Reaktionen auf diese Äußerung von Friedrich Merz dann ausgefallen?
Ja, die Reaktionen sind sehr scharf ausgefallen, vor allem von FDP, Grünen, SPD. Die AfD ist da zurückhaltend, weil man sich doch eher der Rhetorik da sich angesprochen fühlt. Das war ja oder ist lange ein Begriff gewesen und die AfD macht ja auch keinen Hehl daraus, dass man diesen Begriff verwendet. Wenn man sich mal anschaut, die SPD wirft Merz vor, die Taktik der AfD anzuwenden. Also er will bewusst einen politischen Kulturkampf vom Zaun brechen und mit immer neuen Grenzverschiebungen den Diskurs nach rechts verschieben. Das sagte die parlamentarische Geschäftsführerin Katja Mast. Und Britta Hasselmann, die Grünen-Fraktionschefin, hat ihn auch nochmal kritisiert, sinngemäß, das ist unredlich. Und sie hat nochmal in Frage gestellt, naja, gerade die Union, gerade Friedrich Merz, die ja immer einfordern von allen, dass man solidarisch ist mit der Ukraine, das seien nur Lippenbekenntnisse, wenn man jetzt den Menschen in der Ukraine so in den Rücken falle, mit so einer Äußerung, die ja, das muss man auch sagen, nicht belegt ist.
Da können wir gleich nochmal sprechen über die Belege. Rekapitulieren wir erstmal nochmal weiter, weil nach dieser massiven Kritik von allen möglichen Seiten hat sich Friedrich Merz ja dann auf Twitter nochmal zu Wort gemeldet und sich in gewisser Weise korrigiert oder ein bisschen was erklärt. Was hat er da gesagt auf Twitter?
Also auf Twitter, das war heute Mittag, heute Vormittag, da hat er gesagt, es gibt viel Kritik und er bedauere die Verwendung des Wortes Sozialtourismus. Das war eine unzutreffende Beschreibung eines in Einzelfällen zu beobachtenden Problems. Er sagt, mein Hinweis, der galt ausschließlich der mangelnden Registrierung der Flüchtlinge. Gut, dann kann man ja sagen, wenn man kritisiert, dass die Menschen nicht registriert werden oder eben doch, sie werden hier registriert. Was hat das mit dem sogenannten Sozialtourismus zu tun? Er hat aber auch dann gesagt, wenn meine Wortwahl als verletzend empfunden wurde, dann bitte ich dafür in aller Form um Entschuldigung. Also er hat nicht gesagt, ich entschuldige mich und beziehe mich hier auf alle, die ich damit verletzt habe, sondern alle, die das als Verletzung empfunden haben. Und er hat nochmal nachgelegt und dazu Folgendes gesagt.
Ich habe dieses Wort Sozialtourismus verwendet, nicht in der Absicht, irgendjemandem da zu nahe zu treten oder auch persönlich etwas vorzuwerfen, sondern ich wollte lediglich darauf hinweisen, dass wir zunehmende Probleme haben mit der Unterbringung und auch mit der Betreuung von Flüchtlingen und dazu Probleme bekommen mit einer größer werdenden Zahl von Asylbewerbern. Wenn ich da jemanden verletzt habe, dann bedauere ich das sehr.
Ja, und ich würde gleich erstmal noch mal einen Ton noch mal dranfügen, weil das war dann eine Nachfrage, ob ihm das denn rausgerutscht sei. Und da hat er so ein bisschen, hören wir mal gleich rein.
Das ist nicht rausgerutscht, das ist eine Formulierung, die mir im freien Interview so in der Tat über die Lippen gekommen ist. Ich habe die Reaktion gesehen, bedauere das, ist ein Missverständnis. Ich habe es so nicht gemeint und damit ist dazu auch alles gesagt.
Ja, und das ist auch das, was man aus der Unionsfraktion zumindest hört, offiziell. Da wird dann auch gesagt, ja, er hat ein bisschen überspitzt. Jetzt sollen wir das nicht überbewerten. Aber klar, er hat es gesagt und er musste es heute irgendwie einfangen. Und ich finde, man hat es in der ersten Antwort gehört. Er ist gar nicht mehr so richtig auf diesen Begriff eingegangen, sondern hat dann allgemein von der Situation in Deutschland gesprochen. Und die Kommunen sagen ja, es gibt Probleme eben bei der Unterbringung von Geflüchteten. Es kommen auch mehr Menschen. Ja, aber was hat das mit dem sogenannten Sozialtourismus zu tun? Auch das ist nach wie vor, wie ich finde, unklar, was er genau damit meint. Also, dass Ukrainerinnen und Ukrainer hierher kommen und Hartz IV beantragen und dann wieder gehen oder ob die Leute, die hier schon sind und haben Hartz IV bekommen, ob die betrügen angeblich. Also, das ist nach wie vor unklar und ich finde eigentlich, er muss noch nachliefern, was er genau damit meint und woran er eigentlich wirklich seine Erkenntnisse festmacht, weil einfach so dieses Wort zu verwenden, er wird sich schon was dabei gedacht haben, das kann man ihm zumindest zutrauen.
Mein Eindruck ist jetzt gerade, dass Friedrich Merz noch viele andere Themen ins Spiel bringt, um so ein bisschen die Aufmerksamkeit zu lenken von dem, was er ursprünglich im Grunde gesagt hat und dadurch alles viel unklarer und nicht klarer wird. Und offen bleibt ja, wie es jetzt eigentlich um den Kern geht, der mit dem Begriff ja auch angesprochen ist, nämlich, du hast es gesagt, um Missbrauch, um Betrug. Gibt es denn dafür Belege?
Also es gibt keine Belege, dass Ukrainerinnen und Ukrainer Sozialleistungen angeblich systematisch erschleichen würden. Ich habe nochmal beim Bundesarbeits- und Sozialministerium nachgefragt, was die denn wissen, ob es da Daten zu gibt. Und da teilte mir ein Sprecher mit, dass weder dem Ministerium noch der Bundesagentur für Arbeit Erkenntnisse vorliegen zu dem angeblichen Betrug beim Bezug von Sozialleistungen. Also wenn es jemand weiß, dann müssten die es irgendwie wissen. Klar kann man sagen, vielleicht gibt es auch Einzelfälle. Okay, es gibt, das haben KollegInnen von Korrektiv vor knapp 2 Wochen recherchiert, die sind einer Geschichte nachgegangen, wo es auf WhatsApp eine Sprachnachricht kursierte, wo eben Menschen aus der Ukraine vorgeworfen wird, dass sie eben Sozialleistungsbetrug betreiben würden. So, die Menschen sollen dann dafür angeblich mit dem Flixbus zwischen der Ukraine und Deutschland pendeln. Das ist dieses hin und her, worauf sich Merz wahrscheinlich bezieht. Ich weiß nicht, ob er diese Geschichte meint, weil er von Betrug ja eigentlich gar nicht spricht. Aber diese Korrektivgeschichte, die sind ihm nachgegangen und haben auch nachgefragt bei Flixbus und auch nochmal beim Arbeitsministerium. Auch dort gibt es keine Beweise dafür, dass eben Menschen pendeln. Es kann ja sein, dass Menschen, die hier leben und auch meinetwegen Hartz IV beziehen, dann noch in die Ukraine fahren, um Angehörige zu besuchen. Das dürfen sie per Gesetz, wenn sie das auch mit dem Jobcenter abklären. Aber das ist noch lange kein Beleg für einen angeblichen Betrug. So, also wenn sich Merz auf diese Geschichte bezogen hat, dann gibt es dafür keine Belege. Und wenn er sich auf was anderes bezieht, dann liefert er keine Belege. Und ich finde, das ist meine Interpretation, dass gerade mit so einem Begriff, der wirklich belastet ist, Unwort des Jahres 2013, warum macht er das? Und da gibt es verschiedene Gründe, warum er das tut.
Also rausgerutscht, dachte er selber, ist es ihm nicht. Also welches Motiv können wir vermuten, können wir mit einigen Gründen argumentieren?
Es gibt immer dieses Argument, naja, es sind ja bald Wahlen und wo gibt es Wahlen? In Niedersachsen, Landtagswahlen in wenigen Wochen. Wahlkampfmotiv ist mit Sicherheit drin. Vielleicht war es auch so ein Austesten, also dieses Argument der Grenzverschiebung. Und ich meine, das Muster kennen wir von AfD, wir kennen es auch von Trump. Ich setze etwas in die Welt, im Zweifel zwar ich sorge nicht für Belege, aber es ist erstmal da draußen.
Wir haben jetzt auch eine Weile drüber geredet und wenn es ein Kalkül gab von Friedrich Merz, damit in welcher Hinsicht auch immer und in welcher Weise auch immer Punkte einzusammeln. Der Plan ist irgendwie nicht so richtig aufgegangen.
Vielleicht war er auch so ein bisschen angespornt von den Wahlergebnissen in Schweden, in Italien, wo wir alle gesehen haben, dass eben Rechtskonservative bis Rechtsextreme bis NeofaschistInnen da letztendlich die Wahlen gewonnen haben. und da auch einen Anti-Migrationskurs gefahren haben. Es ist natürlich schwierig, wenn ein Friedrich Merz, und das ist, glaube ich, auch das Spannungsfeld, in dem er sich befindet, wenn er einerseits sagt, ja, wir stehen an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer, und auf der anderen Seite aber letztendlich etwas sagt, wo mitschwingt, irgendwie mogelt ihr ja vielleicht, also schwingt auf jeden Fall mit dem, was er sagt, dann ist das natürlich ein Widerspruch, den er, ja, ich glaube, er wird jetzt Probleme haben, das aufzulösen, weil ich glaube, alle werden jetzt auch das ausnutzen und gegen ihn verwenden politisch.
Das war der Tag an diesem 27. September 2022. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.